Hallo Freunde, hier ist eure Architektin Kitty Bob. Mein Infotainment-Podcast bietet euch Lach- und Sachgeschichten sowie Tipps rund ums Thema Hausbau. So, dann legen wir mal los. Liebe Hausbaufreunde, herzlich willkommen zu meinem Bau-Infotainment-Podcast. Als Architektin mit über 10 Jahren Erfahrung in der Planung und Bauausführung möchte ich euch Tipps für euren Hausbau geben. Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die Kitty Bob folgt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Ja, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Absturzsicherung, also insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Und das mache ich nicht alleine, also diese Folge, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar in Person von Marc Schütt. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Da sieht man mal wieder, dass Instagram und alles sein Gutes hat, wie man sich dann so schnell vernetzen kann. Genau. Du bist nämlich nicht nur Tischler, sondern auch Sachverständiger. Von daher wäre auch ganz cool, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest.
Ja, dann tue ich das doch einfach mal. Mein Name ist Marc Schütt. Ich bin 44 Jahre alt, Vater von 2 Kindern. Und ich bin Schreinermeister, also jetzt nicht Tischlermeister. Ich habe meine Meisterprüfung in Bayern abgelegt, daher Schreinermeister. Aber in NRW habe ich meine Bestellung zum Sachverständigen erhalten und daher bin ich Sachverständiger fürs Tischlerhandwerk in NRW. Ja, und neben dem Sachverständigenbüro betreibe ich halt mit meinem Vater zusammen noch eine Tischlerei. Und ja, in dieser Eigenschaft als Tischler und als Sachverständiger bin ich in dem Bereich, im Tischlerbereich unterwegs.
Also dann halt nicht nur das Sachverständigenbüro, sondern dann auch noch, also bist du da noch selbst handwerklich tätig oder machen das überwiegend eure Mitarbeiter dann?
Überwiegend machen das unsere Mitarbeiter. Ja, ich mache die Arbeitsvorbereitung und die Kundenakquise, aber das ist so, überwiegend machen das unsere Mitarbeiter. Ich habe mehr das so der Kopf der Sache und ja gut, handwerklich tätig bin ich schon gerne öfter. Wenn es mal Fenster eingebaut werden, bin ich auch schon mit vorne an der Front, weil es einfach interessant ist oder wenn Parkett gelegt wird. Aber ich kann es halt nur nicht permanent durchführen, weil ich halt das Material und auch die Aufträge für die Mitarbeiter besorgen muss, damit auch dort die Kosten gedeckt sind.
Obwohl, das ist eins meiner Lieblingsgewerke, was ihr habt. Also ich mag Holz sowieso total gerne. Also einmal ist das bei mir mit dem Dachstuhl. Wenn der drauf ist, dann schnupper ich erstmal so über die Baustelle. Und mit den Parkettböden, mit Treppen. Ja, also ich liebe diese Faltwerktreppen aus Eiche und alles, was es so gibt. Also das finde ich immer total schön. Und Türen, Möbel, also das ist ja enorm vielfältig bei euch, ne?
Also ich finde es eins der schönsten Handwerksberufe, die es gibt. Da mögen sich die einen oder anderen Kollegen gegen wehren, aber jeder Handwerksberuf hat so seine Facetten. Ich persönlich empfinde den Tischler oder den Schreinerberuf als den schönsten Handwerksberuf, den es auf dem Bau gibt und den vielseitigsten. Ja.
Das würde ich auch unterschreiben. Genau. Cool. Ansonsten hast du ja auch deinen eigenen Podcast. Also wir sind beides auch Podcast-Kollegen, und zwar den Tischler-Podcast. Da gibst du ja auch sehr viele Tipps zu deinem Gewerk, zu Ausführungen, auch insbesondere was Fenster angeht. Das kann ich nur empfehlen für alle, die da noch ein bisschen weitergehende Infos haben wollen, dass ihr mal bei dem Podcast von Marc Schütt, also Tischler-Podcast, reinhört. Dann jetzt meine Frage, die ich vorhabe, all meinen Interviewgästen zu stellen. Bist du denn selbst auch mal Bauherr gewesen?
Nein, ich habe den Luxus gehabt, eine Frau zu heiraten, die schon eine Immobilie besaß.
Ah.
Und gut, in dieser Eigenschaft bin ich dann ja Bauherr jetzt nicht, aber die ausführende Kraft, um unser Haus auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.
Pfiffig von ihr.
Genau. Ja, ne?
Ja, nicht schlecht.
Darum liebe ich sie auch so.
Ja.
erstmal ins gemachte Nest gesetzt.
Genau. Nein.
Und dann ausgebaut.
Genau.
Ja, dann starten wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Also, wir beide wollen ja heute hoch hinaus und damit wir nicht abstürzen und uns nichts passiert, muss man ja auf so ein paar Sachen achten. Jetzt nochmal als Hintergrund, ich hatte auf Instagram mal ein Bild gepostet von so einer sehr schönen Absturzsicherung aus Ganzglas, die aber, also die hatte so eine eigene Führungsleiste, also die sitzt quasi vor der hinter der Rollladenführungsschiene, also je nachdem, aus welcher Richtung man guckt, was vom Hersteller aber so komplett als System hergestellt worden ist und auch zertifiziert ist. Und daraufhin gab es so viele Reaktionen, weil so viele Leute das so schön fanden. Und deine Reaktion war auch, dass du das sehr schön fandest, aber halt auch, dass es viele Ausführungsfehler gibt, generell bei diesem Thema. Und darüber wollte ich halt mal mit dir sprechen.
Ja, diese Führungsschiene, die du da gerade angesprochen hast, da gibt es zwei Hersteller, die im Moment diese Art der Führungsschienen vertreiben. Das wäre einmal Varema und einmal Broma. Und dort sind die Glasabschutzsicherungen im Grunde genommen, ich sag mal, in den Bereich des Insektenschutzes integriert.
In der Ebene,
das heißt,
ne?
Genau. Genau, die Ebene des Insektenschutzes wurde dann zweckentfremdet für den Bereich der Glasabsturzsicherung. Und das ist auch ganz gut. Das funktioniert auch sehr gut, auch bis sehr große Breiten. Also da kann man schon schöne Elemente und schöne Optiken erzielen. Und das ist ja auch für dich als Architektin eine wirklich schöne Sache, um ein Haus sehr elegant zu gestalten, eine freie Sichtfläche nach außen zu gewährleisten. Ja, das sind alles so Vorteile, die dann dem Nutzer des Hauses einen Mehrwert bieten. Jetzt ist alles das, was dem Nutzer des Hauses einen Mehrwert bietet, geht entweder auch über die Geschwindigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger, dem Geld, ne? Und die Folge, weil das halt etwas teurer ist, ist halt, die Materialien müssen gewisse Prüfungen standhalten. In diesem Fall hat Varema oder Roma, es gibt auch andere Hersteller, die haben eine Zulassung, eine bautechnische Zulassung für dieses Produkt, allerdings nur für ihr Produkt. Und jetzt entwickelt sich da so eine Kräftekette. Wir haben die Kräfte, die auf die Glasscheibe auftreffen können. Die werden auf die Rollladenführungsschiene abgeleitet. Ja, was macht die Rollladenführungsschiene? Die kann ja nicht in der Luft hängen. Also Siemens Lufthaken gibt's nicht. Dafür wird immer gerne gesprochen und das ist auch immer für einen Lacher gut. Aber den gibt es halt nicht. Das heißt, diese Rollladenführungsschiene muss entweder am Fenster befestigt werden, was in der Regel geschieht, oder halt im Leibungsmauerwerk. So, und wenn wir das ans Fenster befestigen, dann haben wir schon den ersten Punkt, ist das Fenster überhaupt dafür geeignet? Ich kann aus unserem Fensterhersteller zum Beispiel mal erzählen, ich musste für so eine Situation, musste ich den Stahl drehen lassen. Weil der Armierungsstahl im Kunststofffenster, der ist entweder komplett rundherum geschweißt, aber manchmal auch nur gefaltet und hat eine offene Naht. Und wenn diese offene Naht draußen, nach draußen schaut, also so eingelegt ist, dass sie von außen, im Grunde genommen, wenn man es aufschneidet, von außen sichtbar wäre, dann kann ich da keine Schraube reindrehen, weil sich der Stahl dann auseinanderbiegt.
Stimmt, okay, ja.
Deswegen muss der Stahl gedreht werden. Das sind alles so Dinge, die Planungsleistungen sind, die der Fensterbauer wissen muss, wenn diese Systeme montiert werden. Und da muss man halt sehr tief ins Detail gehen. Und genau dieses sehr tief ins Detail gehen, da hakt es dann manchmal. Das ist jetzt die erste Sache. Die zweite Sache ist, sind die Kräfte auf dem Fenster übertragen, müssen die Kräfte ja von dem Fenster ins Mauerwerk übertragen werden. Und da sind wir dann schon wieder bei der Frage, was ist denn das für ein Mauerwerk? Was haben wir denn für eine Druckfestigkeit der Steinklasse? Wie dick sind die oder wie breit sind die Steine? Wenn wir jetzt ein Porotonmauerwerk haben, was meistens eine sehr niedrige Druckfestigkeit hat und eine sehr hohe Wärmedämmung hat, die haben sehr viele Kammern und Luftlöcher, da kriege ich ja nichts fest.
Wenn da eine Fliege gegen fliegt, hast du schon fast ein Loch in der Fassade, sage ich immer.
Genau.
Mit einem Löffel wegkratzen.
Genau, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und Wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein Fenster oder beziehungsweise, ich sag mal, die Kräfte, die da auf das Glas einwirken können und auf das Fenster, sind ja zum einen die dynamischen Kräfte, wenn ich dagegen laufe. Was wir uns immer wünschen, wenn wir mal endlich wieder eine Party feiern und die Männer vorne an der Brüstung stehen mit ihrem Bier, da sind ein paar Männer mehr, die drücken dann auch dagegen, gut gebaut, dann gehen da schon einige Lasten drauf auf so ein 2 Meter breites Element. Mhm. Und diese Lasten sind ja Lasten, die dynamisch sind, weil sie nicht permanent da drauf drücken. Also wenn einer da mal zur Toilette geht, ist die Last etwas weniger. Und wenn er dann wiederkommt, lehnt sich davor, ist die Last wieder mehr da, also dynamisch. Mhm. Diese Last muss da abgetragen werden. Ja, und jetzt ist unser Regelwerk so, dass wir in Deutschland immer Worst Cases veranschlagen. Das heißt, wir feiern diese Party mit dieser dynamischen Last. Und jetzt kommt der Wirbelsturm oder der Sturm und es entstehen Soglasten am Fenster. Die werden auch nochmal dahin zugerechnet. Und diese Lasten, diese Summe der Lasten, die muss das Fenster, die Absturzsicherung auf das Mauerwerk gesichert übertragen können. Fällt da jemand raus, aufgrund dessen, dass das nicht hält? Das ist jetzt eine rechtliche Sache. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Bauherr, wenn alles abgenommen ist, die Verkehrssicherungspflicht. Und dann steht ihr als Bauherr dann erstmal doof da. So, und deswegen ist es so wichtig, dass diese Punkte gut auf das Haus abgestimmt sind. Und da ist halt der Punkt, dass ich ja zu Tausenden immer sage, achtet da drauf, das Montagematerial. Und so teuer ist das gar nicht. Und wenn man weiß, wie man es nutzt, dann ist die Montage auch nicht wirklich viel länger. Also dann ist da vielleicht eine Viertelstunde mehr an Arbeit drin. Aber man muss wissen, wie es funktioniert. Und dann funktioniert auch mit dem schönen Optik und mit einem glücklichen Architekten, Architektin und mit einer glücklichen Bauherrschaft.
Ja, genau, weil ich meine, letztendlich sieht es immer in den Katalogen oder auf den Fotos immer alles super aus, ne? Und man muss natürlich dann immer überlegen, klar, wie kriegt man das jetzt eingebaut? Das Element an sich ist halt dann zugelassen, aber dann halt in Verbindung mit dem Mauerwerk etc. Und man muss halt auch sagen, da sind wir wieder bei so Punkten, wieso man halt auch wirklich für alles Fachhandwerker braucht, ne? Also bauen ist halt auch nicht mehr ganz so einfach, das ist relativ komplex geworden. Also da muss halt dann schon einer sich damit auskennen. Ich meine, wenn du jetzt so ein normales kleines Fensterchen mal selber montierst, ist wahrscheinlich jetzt nicht so tragisch, aber bei diesen großen Elementen, ne?
Ja, sobald das dann ins lebensbedrohlichen Bereich reingeht, ne? Also so ein bodentiefes Fenster. Und wir sprechen jetzt nicht nur von einem bodentiefen Fenster mit einer mit einer Glasbrüstung davor, sondern wir sprechen auch von einem bodentiefen Fenster, was ein Querholm hat, wo unten eine Festverglasung ist und oben ein Drehflügel, zweiteilig, dreiteilig, wie auch immer. Auch diese Fenster, sobald sie bodentief sind und davor keine Absturzsicherung, die irgendwie anders ins Mauerwerk abgeleitet ist, ist dieses Fenster Punkt der Verkehrssicherungspflicht. Und dieser Punkt muss dementsprechend dann auch beachtet werden bei der Montage.
Ja, genau. Das sind immer die Fenster, wo dann immer alle sagen, wie putzig die.
Genau, die wie putzig Fenster.
Genau, wie putzig Fenster. Wobei mit dieser Glasbrüstung habe ich es ja ähnlich, ne? Also da, klar, mein Fenster mache ich auf, komme an alle Seiten, aber an das Glas muss ich auch von außen irgendwie dran. Ich musste nämlich heute Morgen schon an unseren Podcast denken, als ich hier durchs Neubaugebiet fuhr, hing nämlich ein dynamischer Fensterputzer aus so einem Fenster und versuchte, das unten zu putzen. Und da bin ich extra langsam gefahren und dachte dann so, stimmt, ist schon ein bisschen doof, wenn du das putzen. Ich meine, ist ja immer so, da kannst du ja auch eine Folge für sich schon machen zum Thema bodentiefe Fenster, ja, nein. Also ich finde jetzt immer, wenn du eine schöne Aussicht hast, ist das ein Traum. Ne? Hast du aber 6 Meter weiter schon den Nachbarn sitzen, der dann jedes Mal sieht, wann du deine Bettwäsche gewechselt hast und wann nicht, ne? Oder dir immer in dein unaufgeräumtes Häuschen guckst, ist es schon ein bisschen anders. Nur oft ist es ja auch so, wir müssen ja ausreichende Belichtung ja schaffen in den Räumen. Und dann bleibt dir manchmal gerade in Dachgeschossräumen meist gar nichts anderes übrig, als dass du dann halt noch ein bodentiefes Element machst. weil dann da schon irgendwie die Giebelschräge kommt, wo du gar nicht ein breites Fenster hinkriegst oder so, ne? Klar, jetzt gibt's auch welche, die haben das in Bad. Das finde ich dann auch nicht so schön. Nur wenn du dann immer durch die Baugebiete fährst, dann siehst du nämlich immer, haben sie alle Plissés dran. Weil genau. Sie das auch irgendwann merken, huch, doch nicht so schön, wenn ich aus der Dusche komme und erstmal die ganze Straße mir ins Bad gucken kann. Genau.
Genau.
Ja, und dann gibt's ja nicht nur diese am Fenster integrierten, dann gibt's ja auch noch diese Absturzsicherung, die du aufs Mauerwerk befestigst oder in die Leibung. Ne? Das sind ja dann, gibt's ja auch alle möglichen Arten, ne? Entweder als Gitterchen, so wie ich sie immer nenne. Nur das ist halt auch nicht ohne, weil wir, wie du das gerade schon gesagt hast, wir haben ja so hochwärmegedämmte Steine inzwischen, gerade wenn du monolithisch baust, sei es leicht Hochlochziegel oder Poanbeton. Du kriegst ja kaum noch was fest, ne? Also es ist ja, und wenn du dir dann vorstellst, da wämst einer gegen oder so ein ordentlicher Schützensauerländer mit Bier hängt sich da raus, dann, ja, da musst du dann schon irgendwie aufpassen.
Ja, und da war nämlich auch diese Krux, ne, damals, wir sprechen ja über diese ETB-Richtlinie, die ist 1985 ist die entstanden. Und die besagt halt diese absturzsichernden Eigenschaften, diese ETB-Richtlinie. Und damals war das eher so der Punkt des Schlossers. Ne? Und genauso wie du gerade gesagt hast, da kommt ein Geländer vor. Damals war es ein normal geschweißtes Geländer. Da musste sich der Schlosser halt um die Absturzsicherung kümmern. Ne? Nur mit den modernen Techniken, wie jetzt mit diesen Rollladenführungsleisten oder aufgeschraubte Elemente, da verlagert sich diese, ja, ich sag mal, diese Verkehrssicherungspflicht vom Schlosser, der das nicht mehr ausführt, auf den Fensterbauer, Glaser, Tischler, wer auch immer. Ne? Das ist der Punkt, weswegen wir uns mit dieser Richtlinie dann irgendwann auseinandersetzen mussten. Da gibt es ganz tolle, mittlerweile durchgeprüfte Befestigungsmittel von unterschiedlichen Herstellern. Aber da empfehle ich auch jedem Kollegen, schaut einfach mal in die Unterlagen rein. Das Internet ist voll damit. Schaut auch bei den einzelnen Herstellern. Und wenn ihr die Montageanleitung einfach mal durchlest, ich weiß, das ist nichts für Männer, Montageanleitung lesen. Das ist grottenschlecht.
Ähnlich wie nach dem Weg fragen. Jetzt frag doch mal. Nein, ich finde das.
Genau. Das ist grottenschlecht. Nach dem Motto, wir können das. Ich sag mal so, bevor ich einen Schritt ins Gefängnis tue mit einem Bein, gucke ich doch lieber mal in so eine blöde Montageanleitung und mache meine Planung vernünftig. Und wenn da irgendjemand ein bisschen unsicher ist, ich glaube, ich kommuniziere das auf meinen Kanälen auch so, dass ich recht offen bin, dass man mir auch gerne mal eine Frage stellen kann. Guck mal, wie siehst du das? Die dann auch beantwortet wird. Also von daher, es gibt keine dummen Fragen, deswegen immer mal fragen, wenn man sich ein bisschen unsicher ist. Auch die Bauherrschaft, die ja. Darf auch gerne fragen.
Ja, oder halt dann auch einen Unabhängigen dazu holen, ne? Wie du jetzt halt als Sachverständiger dann unterwegs bist. Weil, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass da alle irgendwie gegeneinander sind und das in irgendeinem Gekloppe endet. Es geht ja einfach nur darum, abzuklären, ist das jetzt richtig? Ne? Man spricht ja auch im normalen Ton miteinander, wenn man so einen Termin hat. Die ausführende Firma braucht ja jetzt auch keine Panik haben. Ich meine, im besten Fall lernen sie noch was dazu, ne? Wenn da irgendwie mal Murks passiert ist, sind hoffentlich so einsichtig. Ich meine, kommt auch immer darauf an, welche Charaktereigenschaft hat derjenige. Aber klar, ne? Als Bauherr, ja, ich meine, du kannst dich natürlich auch tot googeln. Also manche, die sind ja so falsch übermotiviert informiert. Da muss man manchmal auch so ein bisschen die Balance halten können. Aber ist das denn so, wenn man dich als Sachverständigen holt, bezahlen das dann also Bauherr ist dann dein Auftraggeber, ne? Oder?
Ist wie bei der Hochzeit, ne? Oder beim Fotografen, der die Musik bestellt, der bezahlt sie halt auch, ne? Und in den Schadensfällen, ich meine, wenn vor Gericht ist, dann ist halt derjenige, der das Gerichtsverfahren angestoßen hat, auch als allererstes mit dran, der dann eine Einlage bei Gericht einlegt, mhm. hinterlegt. Um halt die Sachverständigenkosten zu zahlen. Mhm. Aber ich will das die Scheu auch einfach mal wegnehmen. Ich meine, beißen tun wir alle nicht, meine Kollegen nicht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein bisschen griesgrämig ist, aber ich meine, das kann man im Erstgespräch auch abklären und so ein Erstgespräch kostet auch nichts. Ja, dann einfach mal ausprobieren, vielleicht auch mal auf die Bewertungen schauen. Dann, ja, jetzt hier der Podcast ist ja auch im Grunde genommen, die Leute, die jetzt hier zuhören, erleben mich ja jetzt live. Ist ja nicht so, dass ich mich hier irgendwie verstellen kann. Und genauso gibt's auch Kollegen, die dann genauso sich auch darstellen irgendwo und dessen Nase dann am besten passt, wenn dann das Fachwissen auch noch in Ordnung ist, einfach mal ansprechen. Ne?
Ja.
Wie im wahren Leben, wie in der Sozialakquise.
Ja, aber wenn du halt mal überlegst, was heutzutage so ein Familienhaus kostet, ne, da sind das ja wirklich Peanuts dann gegen. Ne? Also,
ja, alleine die Fenster ist ja schon ein immenser Kostenpunkt an so einem Haus. Ne? Ja. Und ich meine, ein Auto, das werde ich nach 6 Jahren wieder los. Aber die Fenster, die sollen im besten Fall 40, 50 Jahre drin bleiben. So, und auch die Haustür, ne? Und dann sollte man ja wenigstens die 40, 50 Jahre Spaß an den Sachen haben. Und die Funktion sollte gewährleistet sein.
Ja, genau. Wobei ich auch immer all meinen Bauherren empfehle, dass wir die Fenster immer von den ich nenne immer Fensterbauer. Von den Fensterbauern, ich lasse die dann meistens immer so kurz vorm Einzug nochmal nachstellen, dass die mir einmal nochmal durchgehen, weil du hast ja so, ne, während der ganzen Bauphase, dann setzt der sich noch, du hast ja, wenn die Fenster reinkommen, jetzt beim Neubau, dann kommt ja noch Innenputz, Estrich, dieser ganze Kram ins Gebäude, dann macht der ja immer nochmal so ein bisschen wupp, ne, so der Bau, so kann man sich das halbwegs vorstellen. Mhm. Dann kann es halt immer noch mal sein, dass auf einmal eine Balkontür, die vorher super funktionierte, auf einmal hinterher so ein bisschen klemmt oder so, ne? Oder auch in dieser krassen Aufheizphase etc. Also das macht dann eigentlich immer Sinn und ich finde, das gehört dann halt auch zum Service, dass halt die ausführende Firma dann halt auch nochmal einen Termin macht und wie gesagt, die 1-2 Stündchen einmal durch den Bau geht, ne? Und dann alles nochmal.
Da hätte ich vielleicht auch einen Tipp oder einen Denkanstoß. Man hat es damals immer gehabt und in den ich sag mal, in den Alpenregionen wird es permanent gemacht. Thema Montagezarge. Dass man so eine Montagezarge montieren lässt, dann den kompletten Innenausbau macht und ganz zum Schluss, bevor der Maler kommt, werden die Fenster gesetzt. Dann hast du den ganzen, der Putzer, der kann rumsauen, wie er will. Der Estrichleger kann rumsauen, wie er will. Alle können sie machen und tun, was sie wollen. Ne? Mhm. Du hast mit der Montagezarge schon einen sauberen Anschluss nach unten. Du kannst abdichten, du kannst alles machen. Mhm. Und dann setzt du im Anschluss das Fenster rein und hast dann gerade bei den hochwertigen Fenstern, wenn du jetzt einen Bau hast mit Holz-Aluminium-Fenstern, ist das ganz extrem, weil die Feuchtigkeit, die ja eingetragen wird in das Haus und gehen wir mal von einem Passivhaus aus, wo dann wirklich auch die Feuchtigkeit ausdunstet und du hast dann Fichtefenster. Fichte, darum, weil Fichte halt ein sehr wärmendes Material ist. Also je dichter das Holz wird, umso schlechter wird der U-Wert vom Fenster, der Wärmedurchgangskoeffizient. Und da ist dann die Fichte im Grunde genommen das beste Holz für, weil das sehr viele Holzporen hat. Ist aber auch das Holz, was am schnellsten anfängt, stockig zu werden, wenn es zu feucht ist. Ne? Mhm. Also die Oberflächen sind ja diffusionsoffen. Das heißt, dass wenn Feuchtigkeit in das Holz kommt, dass es wieder raus diffundieren kann. Und wenn du jetzt innen ein hohes Gefüge hast, dann zieht das auch in das Holz. Und das kann dann auch Flecken geben. Und dann die armen Holzfenster, die richtig teuer waren. Da wäre das wirklich so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. Zweiter ganz großer Vorteil ist, wenn mal wirklich eingebrochen wurde, das Fenster ist kaputt, dann ist das ruckzuck ausgetauscht, ohne viel kaputt zu machen an der Wand oder sonst irgendwas. Man nimmt es einfach raus, setzt ein neues rein und fertig.
Und schließt man dann quasi die Flächen dann mit USB oder irgendwas einfach zu, ja, dass genau. Du den Bau dann sicher hast, ne? Dass ich meine, wer reinkommen will, kommt immer rein, ne? Selbst wenn du die echten Fenster schon drin hättest, ne? Aber
ja, USB und Folien, also mit so kleinen Öffnungen für Folien. Derjenige, der am meisten meckern wird, sind 2 Gewerke. Das ist einmal der Elektriker und einmal der Gaswasserinstallateur, weil die Schiss haben um ihr Material, ihre Verrohrungs- und Elektro- und die Kabelmaterialien.
Ja.
Aber auch da, mittlerweile ist es ja möglich, auch so eine Baustelle richtig abzusichern. Ne? Also auch digital abzusichern. Und das ist auch nicht mehr so der Kostenpunkt. sodass man, dass man dann auch wirklich sowas vernünftig gesichert hat und auch beweisgesichert hat, dass dann nichts mehr passiert. Hat auch einen kleinen Vorteil. Man kann auch ein bisschen öfter mal reingucken, was denn auf der Baustelle passiert, wenn man etwas weiter weg wohnt.
Oh, da müsste ich mich ja immer schminken fürs Bauleiten, wenn ich gefilmt werde.
Och, ja.
Ja, genau. Ja. So, hier, die schlechte Internetverbindung tut sein Übriges. Nein, aber klar, das mit, wobei ich glaube, das musst du anmelden, ne, glaube ich, wenn du die Baustelle überwachst, ne, dass die Jungs und alle, ne, also Handwerker, Bauleiter etc. einmal Bescheid wissen, ne, dass die.
Aber ich glaube, da sind die auch ganz offen für, weil oft bleibt ja auch Material nicht und auch das Werkzeug auf der Baustelle. Und ich sag mal, der Kostenpunkt des Werkzeuges ist höher als der Kostenpunkt, sich einmal mal filmen zu lassen.
Nein, stimmt, ne? Ja, und letztendlich hast du ja auch immer auf den Baustellen, wenn doch mal was passiert ist, es war ja nie einer, ne? Das ist ja dann auch immer so der Klassiker, ne? Wenn einer dann mal schön in die flügelüberdeckendes Türblatt der Haustür gewämst ist mit irgendwie seinen Abschlussprofilen. Ja, das war doch schon mal alles ganz spannend, auch mit dem Tipp mit der Montagezarge, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Werde ich vielleicht mal bei uns in der nächsten Bauleiterbesprechung ansprechen, weil im Moment die Firmen sind ja so voll und dann auch Zuliefererprobleme. Also im Moment ist die Wartezeit auf Fenster echt pervers. Also ich habe jetzt
Genau, und das wäre nämlich noch ein Benefit für euch, wo ihr sagen könnt, ey, die Dinger werden eingebaut, die sind relativ schnell da. Also da kann ich dir auch eine Adresse geben, die sind relativ schnell da und man kann die einbauen und dann können die Fenster ja ruhig noch das halbe Jahr warten, bis alles fertig ist.
Ich habe jetzt nämlich meinen ersten Bau nach 11 Jahren, wo wir wirklich vorab die Fenster bestellt haben, weil die nämlich sagten, ey Leute, wir haben 4 bis 6 Monate, wenn ihr Pech habt. Oh. Und dann war ich aber auch ganz froh, den Rohbauer, der dann beauftragt wurde, da konnte ich dann auch ruhig schlafen, weil ich wusste, die Jungs machen das sauber. Ja, du hast ja immer ein bisschen Maßtoleranzen drin, ne? Also wir haben dann jetzt letztens mit dem Fensterbauer einmal durchgemessen. Also ein paar Zentimeter haben wir, aber das kriegen wir alles gelöst. Weil diese Ausgleichsfuge, diese erste Fuge ist ja meist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie denen die Bodenplatte weggeht oder so, ne?
Ja.
Aber ja, das war jetzt halt auch die Sache. Die Bauherren sind auch super entspannt. Die sagten, ey, komm, ist uns alles lieber, ne, dass unser Bau dann vorangeht. Weil da kriege ich in 2 Wochen schon die Fenster. Freue ich mich schon total.
Yeah.
Aber es bringt ja auch nichts, wenn du die Fenster drin hast und die anderen Firmen nicht kommen können für einen Innenausbau. Wobei da, die werden von mir ja immer alle regelmäßig belästigt, dass die dann immer wissen, aha, dann sind wir dran. Und dann rufe ich wieder freundlich an und hab ja alles. Genau.
Das ist ja auch gut so.
Genau. Ich bin da ein Terrier. Ein Bauleiter-Terrier. Genau. Du hast ja jetzt auch schon, auch wenn man es dir nicht ansieht, ein paar Berufsjahre auf dem Buckel. Ja.
Danke.
Hast du denn irgendwie schon mal so krasse Storys erlebt, jetzt gerade so beim Thema Fenstereinbau, was da falsch gemacht wird oder irgendwie so eine Anekdote? Ich mag ja immer Geschichten. Meine Hörer.
Ah, da kann ich von heute eine erzählen. Ich war heute auf einer sehr exklusiven Baustelle, wo wir eigentlich gerufen worden sind wegen den Raffstoren, weil es Probleme an den Raffstoren gab. Und da gab es tatsächlich Probleme. Die waren teils zu kurz, teils zu lang, teils waren sie nicht schlagregend dicht ausgeführt, so dass dann das dahinterliegende Mauerwerk beziehungsweise das wäre mit dem Verbundsystem, was nicht in Styropor ausgeführt worden wäre, sondern in einer Dämmwolle, die wäre pitschnass geworden und zum Totalschaden eskaliert. Ne? Da habe ich zum Beispiel heute erfahren dürfen, dass man große Elemente nicht dämmt. Sie haben es richtig abgedichtet, luftdicht innen, schlagregendicht außen. Aber weil ich ein Problem an den Ankern gesehen habe, habe ich die luftdichte Abdichtung mal von innen aufgemacht und gucke zwischen das Fenster und sehe keinen PU-Schaum, keine Dämmwolle, kein Multiband, also so ein vorkomprimiertes Quellband, was dann in irgendeiner Form den Fensterkörper dämmt. Also die Dämmebene war faktisch nicht da. Ja, und das war dann halt wieder so ein Spaß, ne? Sah wirklich alles toll aus. Gut, bis auf die Befestigung, die halt falsch war. war zwar schön ausgeführt, aber halt das falsche Material und halt keine Dämmebene. Ne? Mhm. Und das sind so Dinge, wenn jetzt da geputzt worden wäre, dann hätte ich dir jetzt schon sagen können, wären wir spätestens in anderthalb Jahren da gewesen, weil Schimmel in den Ecken gewesen wäre, mhm. weil die Ecken alle kalt gewesen wären. Mhm. Das ist zum Beispiel was. Was gibt noch für eine Anekdote? Jetzt mal vom Thema Fenster weg. Thema Dachluke. Da bin ich zu einer Baustelle gekommen und habe mir die Dachluke angeguckt und habe mich gefragt, warum da drumherum alles so schwarz ist. Und als ich die Dachluke aufgemacht habe, war ein gedämmter Deckenboden, also die Zwischendecke zum Dachboden war gedämmt. Der Dachboden an sich war nicht gedämmt, aber die Treppe, die war nur eingeschäumt und war nicht weiter abgedämmt. Und drumrum, der ganze Balken, war alles schwarz. Mhm. Da lief die Suppe so runter. Das war im Winter. Ich mach das Ding auf. Erstmal muffts wie Hulle. Ne? Und da ist es dann halt auch so. Wir sagen immer luftdicht abdichten. Aber wenn ich dann auch so eine Bodentreppe nicht luftdicht gegen so einen, ich sag mal, kalten Raum abdichte, dann habe ich ein Riesenproblem. Ne? Dann zieht die Luftfeuchtigkeit da rein. Da oben waren vier Schlafzimmer. Wir dunsten sehr gut aus in der Nacht und diese Luftfeuchtigkeit muss irgendwo hin und die sucht sich halt den Weg, den sie am besten nutzen kann und das war in diesem Fall die Dachbodentreppe und kondensiert dann oben in dem Bereich und gibt dann auf dem Nährboden des Holzes einen wunderschönen Pilz. Nee, will man auch nicht haben. Ja, und das so könnte ich den Abend fortführen mit ganz vielen Anekdoten, die recht interessant und amüsant sind.
Musst du dir mal alle aufschreiben.
Ja, ich habe schon was ganz Feines gemacht. Die schicke ich dir auch mal zu. Ja. Ich habe hier so Bierdeckel. Oh, ja. Ich weiß gar nicht. Ja, siehst du jetzt an meiner Kamera nicht?
Nee, du hast hier so ein Bluescreen. Du bist stellenweise so
ein Greenscreen, genau. Das ist ein Bierdeckel. Hier ist ein Schadenbild drauf. Und unten ist das Schadenbild erklärt. Und auf der anderen Seite ist Werbung von mir. Die lege ich immer in eine Kneipe aus, weil die Leute, also ich spiele gerne mit Bierdecken rum und wenn ich da was Interessantes drauf habe, dann sehe ich das. Und ich weiß, dass ganz viele meiner Kollegen das genauso machen und habe ich gedacht, dann mache ich so ein bisschen Männerwerbung.
Nicht schlecht, finde ich gut. Ne? Genau.
Ja, ich schicke dir die mal zu. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ja, wir trinken auch gerne mal ein Bierchen hier, ne? Wir wohnen ja zwischen zwei großen Biersorten, sagen wir mal so, oder Riesenschnellern. Ja. Wobei ich am liebsten Tussi-Bier trinke, also immer mit Radler. Ich mag das. Sag ich mal Tussi-Bier zu, genau. Das fand ich wirklich eine sehr spannende Folge, gerade, dass man natürlich immer drüber nachdenken muss, jetzt, selbst wenn die Hersteller ihre perfekten Systeme auf den Markt bringen. Letztendlich gibt es immer Menschen, die das einbauen müssen, die das nicht nur tragen müssen, sondern auch montieren müssen und das dann auch richtig, dass die ganzen Lasten richtig abgeleitet werden, dass man da halt viel falsch machen kann. Also von daher kann man ja nur sagen, Augen auf und immer brav die ausführende Firma und auch seinen Bauleiter, Architekten fragen. Und ansonsten, wenn man sich unsicher ist, dann ruft man am besten Marc Schütt an. Hast du auch so ein rotes Telefon, oder?
Nee, rotes Telefon nicht, aber...
So wie Batman.
Genau. Ja, mich erreichen doch schon viele Anrufe. Und ich nehme mir auch Zeit für diejenigen, die dann die Fragen haben.
So will man es haben. Sehr schön. Super. Vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Berufswelt gegeben hast und noch einige Tipps gegeben hast. Also ich denke mal, dass bestimmt der eine oder andere sich hinterher auch noch bei dir melden wird.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Marc. Bis dann.
Ja, bitte. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ja, das war mein Interviewgast Marc Schütt, Schreinermeister und Sachverständiger fürs Tischlerhandwerk. Wenn ihr Kontakt mit Marc aufnehmen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel über Instagram tun. TischlerSV ist da sein Accountname und dann hat er natürlich auch eine Homepage www.tischler-sv.nrw. Und dann ganz wichtig, kann ich euch nämlich auch noch den Podcast von Marc Schütt sehr ans Herz legen. Dieser heißt Tischler Podcast und ist auch auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Und bleibt gelassen, freut euch auf euren Hausbau und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.